Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Kirche und Gesellschaft. Vielleicht erinnern Sie sich an ein Poster, das in Deutschland kursierte, kurz nach dem Fall der Mauer. Es zeigte Karl Marx in einer etwas verlegenen Pose mit der Bildunterschrift. War halt nur so eine Idee. Und in der Tat, es war eine Idee, die zwar das Leben von vielen Millionen Menschen gekostet hat, aber es war eben doch nur eine Idee, eine Utopie für eine Gesellschaftsreform. Und die Frage, die wir uns stellen heute Abend und auch in den anderen Teilen dieser Sendereihe, ist, kann die Kirche den Menschen mehr bieten? Bietet die katholische Soziallehre den Menschen mehr? Ist Religion mehr als Privatsache? Gibt es eine Funktion der Kirche in der Gesellschaft? Muss es sie geben? Und wir haben dazu einen der 3, 4 besten Kenner dieser Materie eingeladen, Professor Manfred Spieker. Ich grüße Sie herzlich hier im Studio, Herr Spieker.
Vielen Dank. Ich freue mich auf die Gelegenheit, etwas über die Soziallehre der Kirche zu sagen, darzustellen, dass sie mehr ist als eine Idee.
Ich darf Sie unseren Zuschauern kurz vorstellen. Sie lehren christliche Gesellschaftslehre an der Universität Osnabrück, sind Präsident der Internationalen Vereinigung für christliche Soziallehre, haben mittlerweile rund 20 Bücher publiziert, meist zu unserem Sujet. Sie beraten Bischöfe und Politiker und sind einer der Beobachter des Heiligen Stuhls beim Europarat. Sie haben, last not least, mit Ihrer Frau Rosemarie 6 Kinder, für ein kinderarmes Land wie Deutschland eine soziale Großtat, aber dazu später vielleicht auch mehr, gehört durchaus zu unserem Thema. Zunächst mal die Frage, Herr Professor, was ist Ihrer Meinung nach Ihr wichtigstes Buch?
Das ist nicht einfach zu sagen. Die Dissertation über Neomarxismus und Christentum hatte eine gewisse Bedeutung. Heute ist der Marxismus, Gott sei Dank, ein Sujet der Historiker und weniger der Sozialethiker. Aber der Versuch aufzuzeigen, dass der Marxismus eben inkompatibel ist mit dem Christentum, das war mein Anliegen in der Dissertation, und zwar auch der Neomarxismus der 60er Jahre, der damals auch von Theologen sehr hofiert wurde. Aber auch mein letztes Buch, Kirche und Abtreibung in Deutschland, Ursachen und Verlauf eines Konflikts, würde ich sagen, gehört zu meinen wichtigeren Büchern, weil ich in diesem Konflikt um den Beratungsschein doch sehr involviert war. Und es ist der Versuch einer abschließenden Aufarbeitung des ganzen Konflikts.
Katholische Soziallehre, Herr Professor Spieker, wir sollten in dieser ersten Folge einen Definitionsversuch wagen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat Jesus gesagt. Warum mischt sich Kirche überhaupt in Politik ein?
Zum einen deshalb, weil Politik für das Leben des Menschen, für seine Entfaltung unverzichtbar ist. Die Ordnung der Gesellschaft, die humane Ordnung der Gesellschaft ist wichtig, damit sein Leben gelingt. Und das Evangelium ist die Botschaft Jesu Christi, die dem Menschen zum Gelingen seines Lebens, und zwar zu einem endgültigen Gelingen, verhelfen soll. Also deshalb mischt sich die Kirche ein. Sie will mit dieser sozialen Botschaft die sozialen Beziehungen der Menschen vom Betrieb bis zur globalen Welt humanisieren. Natürlich gibt es da viel Probleme, auch viel, was man mit dem Etikett schmutziges Geschäft belegen könnte. Und deshalb gibt es immer wieder die Versuchung für Christen, sich da zurückzuziehen. Das wäre aber grundfalsch. Letztlich ist es ein theologischer Grund, der die Christen zwingt, sich um die Politik zu kümmern, nämlich die Inkarnation selbst. Wenn Gott in Jesus Mensch wurde, sich also nicht zu schade war, sich mit dem Problem der Menschen zu beschäftigen, dann dürfen sich Christen auch nicht zu schade sein, in die Kasernen und auf die Marktplätze, in die Parlamente und in die Labors zu gehen und damit auch sich um die Politik zu kümmern. Das ist ihre Pflicht.
Wie würden Sie dann katholische Soziallehre definieren?
Es ist der Versuch, die Konsequenzen des Evangeliums für die sozialen Beziehungen auf allen Ebenen zu durchdenken, darzulegen und dann anzuwenden. Der Versuch, die Würde der Person in der Politik zu schützen und zur Entfaltung zu bringen.
Sozialethik ist ja ein relativ junges Fach in der Wissenschaft. Stößt es nicht öfters auch an die Kompetenzen der Sozialwissenschaften ganz allgemein? Gibt es ein konkurrierendes Verhältnis?
Dass die Sozialethik relativ jung ist, das stimmt, wenn man sie mit anderen theologischen Disziplinen vergleicht, die wesentlich älter sind, die Dogmatik, die Exegese, gibt es, solange es das Christentum gibt, auch die entsprechenden Auseinandersetzungen. Die Sozialethik hat sich erst im 19. Jahrhundert aus der Moraltheologie entwickelt, weil im Zuge der Industrialisierung klar war, es reicht nicht, nach den Tugenden des Menschen, nach seinem Verhalten, selbst als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer zu fragen, sondern es kommt auch darauf an, die gesellschaftlichen Bedingungen so zu gestalten, dass das tugendhafte Verhalten eben an den Tag gelegt werden kann. Also die Sozialethik fragt nach Strukturen. Das hat die Moraltheologie eben weniger getan. Sie hat sich wohl auch mit dem Verhalten des Menschen in sozialen Bezügen befasst, auch mit der Frage des gerechten Krieges zum Beispiel. Aber dass gesellschaftliche Strukturen unabhängig vom Verhalten der Menschen so aussehen können, dass sie das eine Notwendige, nämlich zu Gott zu gelangen, erschweren. So hat es Pius XI. In der Enzyklika Quadragesimo Anno 1931 ausgedrückt. Das ist eben erst im 20. Jahrhundert deutlich geworden. Totalitäre Systeme können den Menschen so belasten, dass es unendlich schwer ist, zum Beispiel Kinder religiös zu erziehen, sein Leben gelingen zu lassen. Also man muss sich auch mit gesellschaftlichen Strukturen beschäftigen und das ist das Anliegen der Sozialethik.
Und dieses konkurrierende Verhältnis zur Sozialwissenschaft, stört das nicht manchmal die Kreise der Sozialethik?
Überhaupt nicht, denn es ist selbstverständlich, dass sich die Sozialethik, dass sich die soziale Botschaft der Kirche auch mit sozialwissenschaftlichen Disziplinen befasst. Also zum Beispiel mit der Wirtschaftswissenschaft, mit der Politikwissenschaft, mit der Soziologie, mit dem Verfassungsrecht. Das sind wichtige Disziplinen. Wenn ich frage, wie müssen gesellschaftliche Strukturen aussehen, damit menschliches Leben gelingt. Aber natürlich gibt es in den Sozialwissenschaften viele Ansätze, die unvereinbar sind mit der sozialen Botschaft der Kirche, um nur zwei zu nennen. Wenn Thomas Hobbes, der immer so als der Begründer der neuzeitlichen politischen Philosophie gilt, sagt, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, dass das soziale Leben der Menschen ein Kriegszustand ist, in dem jeder gegen jeden kämpft, ein bellum omnium contra omnes, dann ist das ein Ansatz, der dem Ansatz der Soziallehre der Kirche diametral entgegengesetzt ist. Und dasselbe gilt für den Ansatz von Karl Marx. Sie haben da das Poster erwähnt. Karl Marx ging davon aus, dass der Mensch ein Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse ist. Das bedeutet, er ist völlig abhängig von gesellschaftlichen Strukturen. Für Marx waren es die kapitalistischen Strukturen. Und wenn ich das sage, dann ist es logisch konsequent zu sagen, ich muss erstmal die gesellschaftlichen Strukturen ändern, damit der Mensch zu sich selbst kommen kann. Für Marx hieß das, ich muss das Privateigentum abschaffen, ich muss den Sozialismus einführen, dann kann der Mensch von jeder Entfremdung befreit werden. Das Resultat kennen wir, Sie haben es am Anfang erwähnt, heute weint diesem Ansatz niemand mehr eine Träne nach, Gott sei Dank, aber es war durchaus schwierig für die Soziallehre der Kirche, die sich jahrzehntelang mit dem Marxismus auseinandersetzte.
Die Christen in der Politik müssen sich einmischen, haben Sie gesagt. Sie müssen sozusagen nicht nur die Strukturen verändern, sondern einen Weg aufzeigen, wie der Mensch zu Gott gelangen kann. Wie kann das denn geschehen? Gibt es überhaupt eine genuin christliche Politik? Das Thema ist ja auch von Zeit zu Zeit in Deutschland umstritten. Das C bei den Parteien, immer wieder wird es genannt, weil die Parteien, die sich christlich nennen, in manchen Fragen ja durchaus nicht christlich verhalten. Also die Frage ist sicher erlaubt, gibt es eine christliche Politik?
Es gibt weder eine christliche Verteidigungspolitik noch eine christliche Rentenpolitik, aber es gibt natürlich Leitsätze der Kirche für das politische Handeln. Ich sagte schon, die Würde der Person steht am Anfang, auch die bekannten Ordnungsprinzipien der Soziallehre der Kirche, das Prinzip der Subsidiarität, der Solidarität basieren auf diesem Menschenbild, das von der Würde der Person ausgeht. Und das dann fruchtbar zu machen für alle Bereiche der Politik, ist notwendig, zum Beispiel in Fragen des Lebensschutzes, in den Fragen der Familienpolitik. Aber man darf es gar nicht darauf beschränken. Das war auch eine Versuchung für die Christen, gerade in den 50er Jahren. Es waren christliche Domänen, die Familienpolitik, die Sozialpolitik. Das sind wichtige Felder. Aber natürlich müssen sich Christen auch um die Außenpolitik, um die Verteidigungspolitik, um die Wirtschaftspolitik kümmern. Überall kann ich dieses Menschenbild, das von der Würde der Person ausgeht, fruchtbar machen. Gerade in Deutschland ist ja das Grundgesetz eigentlich eine Verfassung, die der Würde der Person einen Raum einräumt wie keine andere Verfassung in Europa. Also diese Leitlinien der Soziallehre der Kirche dann für alle Felder der Politik fruchtbar zu machen, wäre eine Aufgabe für die C-Parteien, aber natürlich für die Christen in der Politik schlechthin. Und da müssen sie dann zusammenarbeiten mit Leuten, die sich nicht als Christen bezeichnen. Das ist durchaus legitim. In fast jeder Sozialenzyklika heißt es am Ende, arbeitet zusammen mit Christen anderer Konfessionen, mit Nichtchristen. Manchmal werden die Juden extra erwähnt, einmal auch die Muslime und auch öfters die Nichtgläubigen. Also da muss man dann die Würde der Person, die auch die Nichtchristen nachvollziehen können, auch wenn sie für die Christen ein stärkeres Fundament hat, in ihrem Glauben an Christus, das ist die Aufgabe der Christen.
Also christliche Politik heute würde ich, wenn ich das richtig interpretiere, eher so verstehen, nicht christliche Politik, sondern Christen in der Politik. Und dann darf ich die Frage anschließen, welches Programm haben dann diese Christen in der Politik? Reichen die 10 Gebote? Sind die 10 Gebote vielleicht das Programm schlechthin? Brauchen christliche Parteien überhaupt ein Programm, was über die 10 Gebote hinausreicht?
Ich würde sagen, sie dürfen in der Politik nicht gegen die 10 Gebote verstoßen, aber die 10 Gebote reichen nicht. Ich würde sie nicht als Programm bezeichnen, das sind sie nicht. Sie sind ein starker Impuls, sie sind eine Leitlinie, sie sind vielleicht auch ein Gitter, an dem man sich festhalten kann. Aber ich brauche natürlich für die einzelnen Politikfelder noch andere Kompetenzen. Damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Grundsatz der Soziallehre der Kirche, den Johannes der 23. in Pacem in Terris 1963 formuliert hat. Eine Stelle, die ich immer wieder gerne zitiere. Johannes der 23. sagt, und das klingt fast heretisch, es reicht nicht für einen Christen, einen frommen Glauben zu haben oder den Willen, Gutes zu tun, wenn er die Gesellschaft in christlichem Geist gestalten will. Er braucht darüber hinaus auch noch ein Engagement in den Einrichtungen dieser Welt. Also nicht nur in einem katholischen Ghetto, sondern in den Einrichtungen dieser Welt. Spätestens hier machen ja viele Christen einen Punkt, weil sie denken, ja, wenn ich einen frommen Glauben habe, den Willen Gutes zu tun und auch noch mich engagiere, was will man mehr? Nein, Johannes der 23. sagt, es bedarf durchaus noch einer dritten Voraussetzung, nämlich der Sachkompetenz, des beruflichen Wissens, der Erfahrung. Also in dem Feld, in dem ich mich engagiere, muss ich Kenntnisse haben von ökonomischen Gesetzen, von internationalen Strategien, von Militärstrategien, zum Beispiel im Ost-West-Konflikt, in Fragen der Nachrüstung. In allen Feldern ist das ein Bohren dicker Bretter, sich diese Sachkompetenz anzueignen. Und das ist für die Christen, die wirklich ein christliches Zeugnis in der Politik ablegen wollen, zwingend notwendig. Große Christen in der Politik, wie Adenauer, wie Schumann, die hatten das auch. Sachkompetenz in ihren Feldern, Erfahrung mit Kriegen und internationalen Konflikten.
Diese Erfahrung, diese Sachkompetenz, auch dieses Engagement braucht ja auch einen gewissen institutionellen Rahmen. Ja? Das Bohren dicker Bretter, nennen Max Weber. Ist denn die Partei so ein Brett oder so ein Rahmen, wo man dann sozusagen seine Absicht versucht zu verwirklichen, wo man bastelt und bohrt? Muss es eine Partei sein?
Also ich glaube nicht, dass die Partei eine geeignete Institution wäre, um sich die Sachkompetenz anzueignen. Die Partei ist eher ein Instrument, um die Sachkompetenz dann zu übertragen in das entsprechende Politikfeld. in die Gestaltung des Gemeinwohls. Das ist ja nun die primäre Aufgabe der Politik, das Gemeinwohl zu gestalten. Institutionen, wo ich mir die Sachkompetenz erlerne, das sind zunächst mal natürlich Schulen, Ausbildungseinrichtungen. Natürlich gehört der individuelle Fleiß dazu, der Wille weiterzulernen, unabhängig vom Alter. Bildungseinrichtungen, die auch die Kirche anbietet, sind notwendig. Von Erwachsenenbildungswerken bis zu Akademien ist es wichtig, dass man Institutionen hat, in denen versucht wird, Leitlinien der christlichen Soziallehre auf konkrete Politikfelder zu übertragen. Die Parteien, gut, einige haben ihre Stiftungen und in diesen Stiftungen kann auch schon einiges geschehen. Die Adenauer-Stiftung zum Beispiel ist ja eine hervorragende Einrichtung, die sich sehr um Weiterbildung, um Ausbildung, auch im Sinne der christlichen Soziallehre bemüht. Aber Parteien allein reichen da nicht.
Wir sind ein bisschen sozusagen von der Kirche abgekommen und haben das Thema personalisiert auf die Christen in der Politik und nicht die christliche Politik. Wie kann denn die Kirche als solche Politik beeinflussen?
Das geschieht zum einen durch die tägliche Verkündigung im Gottesdienst, die natürlich voraussetzt, dass auch die Priester, denen diese Verkündigung anvertraut ist, kompetent sind in der Soziallehre der Kirche. Da gibt es in allen Ländern, nicht nur in Deutschland, und in Deutschland vielleicht sogar noch etwas weniger als in anderen Ländern, große Defizite. Das ist eine Aufgabe der Bischöfe durch Hirtenbriefe, die natürlich dann auch mal die Bereitschaft zeigen müssen, anzuecken. Also nicht nur allgemeine Grundsätze zu vermitteln, die bei niemandem Anstoß erregen, die von allen Parteien begrüßt werden, sondern man muss dann zum Beispiel in Fragen der Bioethik, des Lebensschutzes schon auch mal bereit sein, vielleicht alle Parteien vor den Kopf zu stoßen. Und nicht zuletzt ist es natürlich dann eine Aufgabe des Papstes und gerade der jetzige Papst Johannes Paul II. Nimmt diese Aufgabe hervorragend wahr. Kein Papst hat so viel für die Verbreitung der Soziallehre der Kirche getan wie Johannes Paul II. Durch seine drei großen Sozialenzykliken, durch seine apostolischen Schreiben über Berufung und Sendung der Laien in Kirche und Welt zum Beispiel, ein ganz wichtiges Dokument, aber auch durch seine Reisen und die Ansprachen an Politiker oder durch seine Ansprachen bei Ad Limina-Besuchen. Also dieser Papst hat sich ein großes Verdienst erworben um die Verbreitung und die Übersetzung der Soziallehre der Kirche in konkreten Umständen. Und er hat auch eine Menge bewirkt dadurch.
Die Lehre der Kirche geht aber doch durch Personen, die sich dann ihrerseits in der Politik engagieren. Ist das so zu verstehen? Also eine unmittelbare Einwirkung sehen Sie nicht.
Aber das ist natürlich immer so, dass Ideen durch Personen wirken. Und das gilt fürs Evangelium allemal. Das kann kein Papst befehlen, dass eine Verfassungsordnung so oder so auszusehen ist. Zum Beispiel, wenn es jetzt um die Verfassung der Europäischen Union geht, um den Konvent. Also ohne Personen, die bereit sind, dann in diesem Konvent für die Übertragung der Leitlinien der Soziallehre der Kirche in eine europäische Verfassung zu kämpfen. Ohne diese Personen geht es nicht.
Herr Professor Spieker, wie hat sich eigentlich die katholische Soziallehre ausgewirkt? Wir haben eben festgestellt, es gibt die Lehre als solche. Es gibt auf der anderen Seite die Personen, die die Lehre umsetzen im alltäglichen Leben oder auch in der Politik. Hat die Soziallehre der Kirche Spuren in der Geschichte hinterlassen, wo man wirklich sagen kann, das ist katholische Soziallehre, das ist wirklich auf diesem Humus gewachsen?
Wenn man in Deutschland die Entwicklung des sozialstaatlichen Leistungssystems betrachtet, kann man an sehr vielen Stellen seit der Weimarer Republik einen erheblichen Einfluss der Soziallehre der Kirche feststellen. Es gab in der Weimarer Republik einen Arbeits- und Sozialminister namens Heinrich Brauns, der von 1920 bis 1928 im Amt war. Und damals wechselte die Regierung immer so im Durchschnitt alle 9 Monate. Also er blieb durch 12 Regierungen hindurch im Amt, von denen nur die Hälfte vom Zentrum geleitet war, die andere Hälfte von der Sozialdemokratie. Damit wird schon deutlich, er war eigentlich der am meisten angesehene Minister in der Weimarer Republik. Und er hat eine Reihe von Dingen eingeführt, wie zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung 1927, die Arbeitsgerichtsbarkeit als eigenen Gerichtszweig, an dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer beteiligt sind. 1926 dann die Reichsknappschaftsversicherung als die Sozialversicherung der Bergleute, die ja die beste ist unter allen Sozialversicherungen, 1924. Also das waren Leistungen, die immer so vom Gedanken der sozialen Partnerschaft ausgingen, der Integration der Arbeitnehmer in die Gesellschaft, die in einem sehr starken Maß den Einfluss der kirchlichen Soziallehre auf die Gesellschaft illustrieren. So stark, dass sogar Pius XI. In der Enzyklika Quadragesimo Anno 1931, da war er schon 3 Jahre aus dem Amt geschieden, ihn eigens würdigt, was bis dahin in keiner Enzyklika vorkam, dass ein lebender Zeitgenosse eine solche Anerkennung bekam. Aber wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen, auch wenn man die Geschichte der Bundesrepublik betrachtet. Die Rentenreform 57 war erheblich beeinflusst, sogar durch den Professor für christliche Gesellschaftslehre Josef Höffner, den späteren Kölner Kardinal, der Kriegsopferlastenausgleich, der ein unglaubliches Werk darstellt 1952, war sehr stark durch Menschen geprägt, die sich an der Soziallehre der Kirche orientierten. Denn durch diesen Kriegsopferlastenausgleich ist es gelungen, 10 Millionen Vertriebene in die bundesrepublikanische Gesellschaft zu integrieren, ohne dass aus diesem erheblichen Bevölkerungsteil sozialer Sprengstoff wurde, wie das bei den Palästinensern jahrzehntelang der Fall war. Also die Soziallehre der Kirche hat schon erhebliche Einflüsse ausgeübt, sodass ein Wort, das mir immer wieder in Erinnerung kommt, von Clodovis Boff, einem Befreiungstheologen, dem Bruder von Leonardo Boff, die Soziallehre der Kirche sei ein abstraktes Prinzipiengebäude ohne praktische Wirksamkeit, absolut fehlgeht und eher seine Ignoranz spiegelt, als etwas aussagt über die praktische Wirksamkeit der Soziallehre.
Lassen wir es dabei bewenden für diese erste Folge in unserer Sendereihe Kirche und Gesellschaft. Das war Professor Manfred Spieker und wir freuen uns auf den zweiten Teil. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.